Wir schlagen nun das Wort Gottes auf und lesen den ersten Vers der Heiligen Schrift, wo es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist die erste Mitteilung in Gottes teurem Wort. Darum möchten wir uns heute in dieser Weise um dieses Thema von 1. Mose 1 bemühen, hineinzuschauen. Ich möchte für das, was ich sage, in den nächsten Verkündigungen fortlaufend Beweisführungen angeben, die des Zusammenhanges wegen nicht alle auf einmal gebracht werden können. Dieses erste Buch Mose, Genesis genannt, zeigt uns überhaupt die frühesten Anfänge der gesamten Erdgeschichte des Planeten unserer Wohnerde. Die Heilige Schrift beginnt mit Gott, aber nicht beginnt sie mit philosophisch-wissenschaftlichen Überlegungen. Darum lesen wir, im Anfang schuf Gott. Hier wird Gott zum Mittelpunkt, zum Inbegriff dessen, was dann folgt, gesetzt. Gott ist, der alles Übrige, was uns hier genannt wird, ins Dasein bringt. Und darum ist es vonnöten, in einer ganz bestimmten Gemeinschaft mit diesem Gott zu sein, durch das Wort, damit wir vom Wort durch seinen Geist auch die Dinge verstehen möchten, soweit Gott uns dazu Licht schenkt. Der Anfang der Menschheitsgeschichte und zugleich auch der Anfang der Sünde im Menschen liegen ganz, ganz dicht beieinander. Obgleich der Sündenfall des Menschen lediglich die Fortsetzung des Sündenverhaltens eines Teiles der Engelwelt, der Engelwesen darstellt. Der Sündenfall Satans lag vor dem Fall des ersten Menschen. Denn im Fall des ersten Menschen trat Satan bereits als und in der Form verführerischer Schlange auf. In Anlehnung auch an den wohl tiefsten Teil von Schriftauslegern anerkannter Art, gehe ich davon aus, weil es mir von der Prüfung her des Wortes Gottes am begreiflichsten liegt, dass unkontrollierbare Zeitabschnitte zwischen den beiden Erstsünden Engel und Menschen bestehen. Ich habe diese Fragen reichlich und zugleich auch reiflich untersucht vom Worte Gottes her. Die Bibel gibt uns nicht in allen Punkten Definitionen, wie wir es gern haben möchten. Und wo dies nicht der Fall ist, lassen wir Gottes Wort bestehen. Zu dem Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So können wir sagen, der Ausgangspunkt aller schöpferischen Kraft ist und bleibt Gott. Er ist zugleich in der Mitteilung dieser gewaltigen Aussage der Mittelpunkt des wie auch aller Geschehen. Der Zeitpunkt selbst ist nichts anderes als das, was die Bibel uns mitteilt im Anfang. Es sollten Spekulationen nach irgendeiner Seite unterbleiben. Ich glaube, dass es dem Willen Gottes entspricht, dass wir uns hier begrenzen im Anfang. In diesem Anfang angegeben, worin wir auch die eigentliche Entstehung der Mineralien der Erde finden. Des Weiteren wird hier deutlich ausgedrückt, dass Gott selbst der Urheber, der Schöpfer ist, weil das Wort schuf hier mit Gott direkt verbunden ist. Von einer Urknall-Evolution ist dem lebendigen Gott bis heute nichts bekannt, weshalb wir davon auszugehen haben, uns mit solchen Lehren und Äußerungen auch gar nicht beschäftigen zu müssen. Der Satan beschäftigt damit die Verlorenen. Das ist ihr Puzzlespiel, und mit der verlorenen Welt kommt der Feind auch mit solchen Dingen am besten zurecht. Das sind aber seine Gebiete. Das, was im Anfang Gott schuf, waren, wie die Bibel sagt, die Himmel und die Erde. Die Adama. Hier sind erstens der atmosphärische Lufthimmel gemeint, in welchem sich auch die Vögel bewegen. Bibelstellen dafür, 1. Mose 7, Vers 23 oder 5. Mose 11, Vers 11 unter vielen anderen. Zweitens, der kosmische Himmel, in welchem Sonne, Mond und Sterne gefunden werden. Wenigstens eine Bibelstelle dazu in unserem Kapitel 1. Mose 1, Vers 14 bis 17 am deutlichsten. Diese beiden Himmel gehören zum materiellen Bereich, welche im Umfang mit der Wohnerde geschaffen wurden. In den nächsten Stunden werden wir noch eine Essenz über die Gesamtheit der Himmel mitgeteilt bekommen, so dass wir es heute hier belassen möchten und uns merken wollen, dass diese zwei Himmel, Lufthimmel und kosmischen Himmel, jene zwei uns berührenden und hier genannten Himmel sind, denn der nächste Himmel ist dann schon
geistlicher Ordnung, der dritte Himmel.
Da müssen wir aber jetzt nicht darauf eingehen. Wir geben eine Überschrift, die da lautet, der zeithistorische Ablauf des Schöpfungsanfanges. Ich unterteile es der Übersicht wegen in Groß A, die Schaffung der Erde im Urbild von Kapitel 1, 1. B, der Niederwurf Satans und der Anfang der Finsternis von Kapitel 1, Vers 2. Und C, die Neuschöpfung oder Anpassung jener sechs Schöpfungstage von Kapitel 3, Kapitel 1, Vers 3 und folgende. So wollen wir es auch durchnehmen, damit die Dinge geordnet bleiben. Betrachten wir die Geschehnisse von A bis C, so finden wir äußerst präzise Angaben, wie wir dann auch in den weiteren Ausführungen sehen werden. Zu beachten ist, wie in Vers 1, also in A, die Erde geschaffen und unter C bei der Neuschöpfung der Erde infolge vorangegangener Ausdehnung im Vers 9 nicht neu geschaffen, sondern, wie es dort heißt, sichtbar wurde. War sie doch von Vers 1 da. Das ist zunächst das Grundlegende, das wir hier in Vers 1 zu behandeln haben. In den folgenden Ausführungen kommen wir jeweils wieder darauf zurück. Damit wenden wir uns dem Vers 2 zu. Dieser Vers 2 ist zeitraubender. Wir werden uns bis in die Einzelheiten da hinein beschäftigen müssen, sonst werden wir der Aussage nicht gerecht. In diesem Vers 2, wo es heißt, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir nehmen den ersten Teil an. Wir betrachten diesen ersten Teil, wo es heißt, und die Erde war wüst und leer. So finden wir die in Vers 1 erwähnte Erde nunmehr in Vers 2 wüst und leer. Würde an dieser Aussage von Vers 2 kein gewaltig eingreifendes Ereignis vorliegen, dann müssten ganz gewisse Aussagen in den Versen 1 und 2 umgestellt sein. So aber erkennen wir aus der Chronologie jener beiden Verse schon zuerst die Erschaffung der Erde und dann die Verödung oder die Wüstmachung derselben. Der Ausdruck der Übersetzung für wüst und leer lautet im Hebräischen Tohu Wabohu, ein Aussagewort,
das den Einzelnen mitunter geläufig ist, aber es ist auch wichtig, den Aussagewert zu kennen. Welches mit einem völlig chaotischen Durcheinander erklärt werden muss, nicht nur kann. Tohu wa bohu bedeutet Diabolos. Völliges Chaos, völliges Durcheinander. Wenn man natürlich darüber weggeht oder das nicht weiß oder es nicht wissen will, kommen natürlich völlig andere Lehren heraus. Wir geben eine neue Überschrift, die da lautet: Die dogmatische Seite der Wortmitteilung von Vers 1 und 2. Für jeden aufrichtigen Schriftkenner bewegt sich zwischen den ersten beiden Versen der Bibel ein geheimnisvolles Dunkel, weil uns die Definitiven in jenen beiden Versen, die uns eigentlich den Reiz jener Spekulation nehmen sollten, nicht erkennbar sein lassen. Darüber hinweg zu gehen, wäre genauso falsch, wie etwa eigene Gedanken hineinzulegen. Kein Mensch weiß mit Sicherheit, wie die in Vers 1 genannte Erde ein totales Chaos wurde, weil niemand von uns dabei war. Sollte solches der Fall sein, kann er sich ja dann melden. Wir werden das schon zu Ende führen. Diese Erde war aus Gottes Hand hervorgegangen, sagt die Bibel. Und dann schauen wir in den Propheten Jesaja hinein, der uns in Kapitel 45, den Vers 18, Dank der Weisheit unseres Gottes zurückgelassen hat. Und nicht, dass jemand denkt, hier hätte der Jesaja schon schwache Momente gehabt, wird hier in Vers 18 zum Ausdruck gebracht: Denn so spricht Jehova, der die Himmel geschaffen, er ist Gott. Hier redet also Gott selbst, der die Erde gebildet und gemacht hat. Er hat sie bereitet, nicht, sagt die Bibel, als eine Öde hat er sie geschaffen, um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet. Ich bin Jehova und sonst ist keiner. Die Bibel sagt also hier ganz klar, als er sie schuf, hat er sie nicht, und hier haben wir wieder das Wort Tohu Wabohu, er hat sie nicht geschaffen damals als ein Chaos, ein totales Durcheinander. Es war nicht von Gott. Sagt Gott selbst. Wo andere Aussagen vorliegen, müssten auch Personen da sein, die größer als Gott wären. Ich möchte sie mir gern ansehen. Besehen wir diese Jesaja-Stelle. Und wir können sie uns nicht oft genug ins Gedächtnis zurückrufen. In der Elberfelder Bibel, so finden wir in dieser Fußnote dieses Wort wüst, welches genau das gleiche Wort in der Übersetzung wie in 1. Mose 1, Vers 2 zu finden ist. Das würde bedeuten, dass es eben in hebräischer Lesart lauten könnte, er hat sie, die Adama, bereitet, nicht als ein Tohu Wabohu. Hier werden ungeheuerliche Fakten gesetzt. Wer darüber hinweggeht, weicht von der Wahrheit ab. Wenn also die Schrift bestätigt, dass Gott die Erde nicht als ein chaotisches Durcheinander schuf, in 1. Mose 1, Vers 2 diese Erde ein solches chaotisches Durcheinander war oder ward, so haben wir zu fragen, was die Ereignisse, um sie also werden zu lassen, einstmals waren. Was sie waren, dass sie es wurden. Die Erde aber war wüst und leer, noch bevor der Herr sein Werk der 6 Schöpfungstage begann, von denen wir nachher lesen und hören. Wüst und leer war sie noch bevor Gott durch das Wort seiner Macht getragen die erneuerte Schöpfung ins Dasein rief. Welche Zeiträume mögen zwischen diesen 6 Tagen und jenen liegen, von denen Gott redete, dass sie im Anfang waren? Das sind die Aussagewerte. Denn schon im Anfang des Schöpfungsurbildes schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir kämen zu einer neuen Überschrift, die Ursachen für die Wüstwerdung der Erde damals. Für die Veränderung, aus der in Vers 1 erwähnten Schöpfung der Erde in ein Tohu Bohu von Vers 2, bedurfte es eines gewaltigen Gerichtes. Es ist dies das Gericht des Niederwurfes Satans auf die Erde. Der Satan redet davon in der Versuchungsgeschichte Jesu und sagt zum Herrn Jesus: Alle Reiche hier. Dieser, mir ist sie übergeben. Ha, jetzt sagen Gläubige, ja, gelogen, es ist doch der Vater der Lüge. Nein, nein, so geht's nicht. Herr Jesus widerspricht ihm mit keinem Wort. Wisst ihr, warum der Herr Jesus mit keinem Wort widerspricht? Was stimmt? Er ist mit seinem Glanz und Anhang kopfüber gestürzt und ist mit allem einem Drittel jener Engelwelt in jenes vergängliche Äon geworfen worden. Materie. Staub. Staub
ist Gericht an der Materie, ist zerfallene Festigkeit, Staub. Bibelstellen des Alten und Neuen Testaments geben dem Geschehen den Beweis. Wir wollen hier in Jesaja 14, Vers 12 erinnern. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt. Das sind Aussagen. Die sind für uns verbindlich, weil sie genau jenen Punkt ansprechen, um den wir uns hier bemühen. Dieser Oberste ist seit dieser Zeit fallsüchtig. Und er fällt und fällt, bis er seinen letzten Fall erfährt nach Gehenna. Infolge der Engelrebellion im Himmel mit der ersten Sünde Satans, ich erinnere hier an das letzte Zentralblatt, dem Bericht über die erste Sünde, da wurde der sündliche Zustand in der Herrlichkeit durch den Hinauswurf aller Aufrührer zu einem gewissen Abschluss gebracht. Ein gewisser Abschluss im Himmel. Zwar hat auch heute noch Satan mit seinem Anhang Zugang zum Himmel, sagt die Bibel. Aber er nutzt diese Möglichkeit, die nur noch begrenzt ihm zur Verfügung steht, zu deiner und meiner Verklagung. Das ist ja die Hinterhältigkeit. Erst reizt er den Menschen mit allen erdenklichen Mitteln. Er reizt und reizt und reizt zur Sünde und dreht Daumenschrauben an und das Kind Gottes sagt, nein, ich will nicht. Und dann dreht er weiter und sagt, du Kerl, du, ich krieg dich. Und dreht weiter, bis der Mensch gesündigt hat. Und dann im nächsten Moment ist er oben, wo der Thron des Vaters und des Sohnes steht. Ich sag, guck mal, doch der dort, der hat eben Sünde. Geschwister, das ist das Letzte, der Hinterlader. Das sag ich. Wir sehen, was mit einem Geschöpf wird, das sich im Maximum aus dem Willensbereich Gottes herausbegibt. Es ist das äußerste Linke. Es hat jetzt nichts mit einem Politikum zu tun, sondern mit linkisch hat es was zu tun. So lange reizen, bis der Mensch in Sünde kommt und dann hingehen und sagen, Herr Lehrer, ich weiß was, guck mal dort, das hat der gemacht. Das hat die gemacht. Und der Herr Jesus hört sich diesen Apparat seit Jahrtausenden an. Und die Bibel berichtet uns über die Beseitigung dieses Geschwüres in der Offenbarung, unter anderem,
wo es heißt, dass der Verkläger der Brüder hinuntergeworfen worden ist. Es gibt ein Ende für diesen. Aber ein gewisser Abschluss ist jetzt schon im Himmel herbeigeführt, und zwar so, dass er sich hier oben nicht mehr bewegen kann, wie er will. Weil wir Gemeinschaft mit Gott haben, ist Gott mit uns verbunden. Und weil unser sündig Fleisch mit Satan verbunden ist, kann er noch hochgehen und uns verklagen. Bruder und Schwester, die Welt verklagt er nicht, sondern nur uns, die wir den Herrn Jesus in unsere Herzen aufgenommen haben. Nur die verklagt er. Die anderen, die er nicht verklagt, so teilt uns die Heilige Schrift mit, die wird Gott verklagen am großen, weißen Thron. Zur Erde gefällt bedeutet doch einen Fall, und dieser Fall mit Sicherheit in die Tiefe. Nicht hinaufgefahren in die Hölle, sondern hinab. Eine völlige Ortsveränderung durch eine Wesensveränderung. Das ist die Erde. Weil die Erde bereits im Zerfall war, Staub, deshalb wurde er in jenes Element geworfen, in welchem die Vergänglichkeit in Sonderheit zum Ausdruck gebracht ist. Materie. Das vergängliche materielle Ziel ist seine Behausung. Und genauso ist auch die Stelle in Hesekiel 28, Vers 18b zu verstehen. Der Hinabwurf muss ein plötzliches, ein urplötzliches, da haben wir den ersten Urknall oben im Himmel. Da hat's gesprüht und gefunkt. Wir kommen noch drauf. Wir werden staunen, was sich dahinter verbirgt. Ein gewaltiges, plötzliches Gerichtsgeschehen gewesen sein, welches der Herr Jesus sogar noch in Lukas 10, Vers 18 mit einem Blitz vergleicht. Da es sich bei Satan mit all seinem Anhang um ein Drittel der Engelwelt handelt, muss ein sehr, sehr harter Aufschlag auf der Erde erfolgt sein. Die von Gott erschaffene Erde wurde sofort ein Chaos, ein totales Durcheinander. Seither haben diese Geister ihren Warteraum, ich sage Warteraum, denn es ist nur eine Hütte für sie, nach Epheser 2, Vers 2, im Luftkosmischen. Die können natürlich auch in andere Gegenden ziehen, aber dort ist ihr Warteraum. Und wir, unsere Zeit, die uns vorgeschrieben ist, ist soweit um. Und deshalb werden wir, so der Herr will, heute Abend fortfahren mit dem Weiteren. Wir sehen schon, es wird interessant und wir wollen die Dinge so besehen, wie Gottes Wort sie mitteilt, und wollen auch ab und an Bibelstellen aufschlagen. Wir werden noch ganz stille und wollen zusammen beten.